Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute die Folge 233 mit Winfried Ebner. Viel Spaß!
Wir tun uns in Deutschland auch ein bisschen schwer damit, Dinge zu feiern und gut zu feiern, ohne sie überdreht zu feiern. Also es bringt ja auf der Inhaltsebene gerade mal null, außer man trifft noch Menschen. Wenn man sagt, ich bin jetzt hier auf der OMR, heute Morgen angereist, heute Mittag esse ich was und heute Abend werde ich abreisen. Weil manche der Mitarbeitenden, die Corporate Influencer sind, gar nicht so viel auf der Inhaltsebene machen, als dass sie das authentisch anbieten können. Man akzeptiert keine Bullshit-Tätigkeiten, ist eine der Rahmenbedingungen, die wir uns jetzt gegeben haben und weist die auch in der Organisation zurück. Und das ist gar nicht so unradikal, weil viele in Organisationen beschäftigen sich den ganzen Tag mit irgendwelchen Tätigkeiten und wissen gar nicht, wie das auf den Kunden auswirkt. Und stehe zu deinen Überzeugungen, aber auch so zu Sachen wie deine Gesundheit und deine Familie haben erste Priorität. Das ist für mich schon eine radikale Ansicht dahingehend, weil ich auch weiß, dass ich in meinem Berufsleben mit einer 70-80-Stunden-Woche beim Vorstand sehr oft meine Familie in den Hintergrund gestellt habe.
Herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Von und mit Gabriel Rath.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich mache das hier seit 2018 und freue mich, dass Winfried Ebner heute bei mir ist. Am heutigen Dienstag mit einer weiteren Special-Episode für euch. Winfried Ebner könnt ihr kennen, wenn ihr auf LinkedIn ein bisschen unterwegs seid. Es führt eigentlich fast gar keinen Weg an ihm vorbei. Er beschäftigt sich mit Kommunikation, mit Zusammenarbeit und Unternehmenskultur. Und er ist auch noch Familienvater. Also alles Themen, die uns verbinden, Themen, zu denen wir gesprochen haben. Mich hat interessiert, was er mitgenommen hat aus seiner langen Zeit bei der Telekom, in der man kulturell viel für einen Wandel getan hat, angefangen bei neuen Kollaborationstools, Social-Intranet-Geschichten bis hin auch zu der Frage, wie man es nach außen trägt, also Corporate Influencing. Dazu ist er ja heute auch unterwegs als Podcast-Host und Autor. Wir sprechen aber auch über die Frage, wie New Work heute aussieht. Er hat tatsächlich schon 2015 einen New Work Award gewonnen. Was ist heute eigentlich mit New Work? Was hat das angesichts der Zahlen und Ergebnisse zu sagen, die in der Gallup-Studie stehen? Da steht ja tatsächlich Jahr für Jahr etwas Gleiches oder etwas Ähnliches, nämlich dass immer noch ein großer Teil der Menschen in der Arbeitswelt unzufrieden ist und unglücklich ist. Also die berechtigte Frage vielleicht, was ist überhaupt der Impact von New Work? Hat sich da überhaupt was verbessert? Da schauen wir uns an. Und wir gucken auch in die Zukunft. Winfried hat nämlich am Tag der Arbeit einen bemerkenswerten Post abgesetzt auf LinkedIn. Er hat sich quasi bei zukünftigen Arbeitgebern beworben. Er schaut gerade in die nächste Phase, auf das nächste Level sozusagen. Und das muss natürlich auch alles vereinbar dann sein mit der Family. Also viele, viele spannende Fragen. Ich wünsche euch gute Unterhaltung mit dieser Folge New Work Chat Podcast. Support für diesen Podcast kommt von der Neuen Narrative, dem Magazin für neues Arbeiten. Ich kann euch nur empfehlen, abonniert euch dieses Magazin. Es kommt in wunderbar recyceltem Papier zu euch, das Ganze extrem nachhaltig angelegt. Dahinter auch die Philosophie des Unternehmens, das haben wir hier schon im Podcast besprochen mit Sebastian Klein. Und auch diese Folge verlinke ich euch gerne nochmal in den Shownotes. Die neue Narrative widmet sich in der neuen Ausgabe dem Thema Lernen und damit auch verbundene Frage, was sollten wir vielleicht auch verlernen? Schaut euch das mal an. Neue Narrative und New Work Chat Podcast in einer Partnerschaft. Besser geht's doch nicht. Ja, und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Winfried da ist. Schöne Grüße aus dem sonnigen Rostock.
Hallo Gabriel, danke für die Einladung. Hier gibt's auch Sonne und zwar in Bonn ist richtig, richtig sonnig seit mehreren Tagen. Von daher sende ich Sonne zurück.
Und du hast auch ein sonniges Gemüt, oder?
Das wird mir nachgesagt, aber wir werden es jetzt sehen nach unserem Podcast, ob mir das Lächeln vergeht oder ob ich noch mehr strahle nach unserem Gespräch.
Das werden wir sehen. Mit dir kann man ja wirklich über viele, viele Themen sprechen. Wir mussten in einem Vorgespräch erstmal Themen ausschließen.
So ist es. Also,
das wird interessant. Ja, wir wollen so ein paar Themen heute aufgreifen und bestimmt auch die Verbindung so ein bisschen herstellen. Also da haben wir einmal so die Gemeinsamkeiten, die uns auch ein Stück weit verbinden. Familie, Kommunikation, neues Arbeiten. Du sagst auch anders arbeiten. Auch das wollen wir uns heute mal genau anschauen. Aber wir starten mal ganz klassisch mit meiner Einstiegsfrage. Lieber Vinny, wie würdest du denn meiner 10-jährigen Tochter Mathilda, die hier das Intro einspricht, wie würdest du ihr erklären, was du eigentlich so machst?
Ich kümmere mich um Kinder zurzeit, um meine 5-köpfige Familie. Ich bin in einem Sabbatical und seit November 2022 aus einem Großkonzern der Telekom ausgetreten. Also Mathilda würde ich erklären, ich bin Working Dad, also arbeite voll und ganz in der Familie und hoffe und achte darauf, dass sich die Mathilda möglichst gut entwickelt.
Ist das Arbeit, also Care-Arbeit, betrachtest du das wirklich auch als Arbeit, das, was im Familienkontext passiert?
Ja, es ist interessant, dass wir das jetzt im New Work Podcast besprechen, Gabriel. Der Punkt ist, ich musste es erst als Arbeit erkennen, um es vollständig annehmen zu können, um nicht zu sagen, boah, das muss ich auch noch machen. Ja, also so wie ich dran gegangen bin in meiner Manager-Art und Weise, gab es erstmal ein Trello-Board über alle Aufgaben in der Familie, wann wer wo hingehen muss, wann welches Essen wie gekocht werden muss, wann angefangen werden muss und so weiter und so fort, weil es erstmal aus dem Kopf von meiner lieben Frau, liebe Grüße an die Judith, an dieser Stelle raus musste, damit es bei mir in den Kopf und dann ins Herz sinken kann. Also von daher viel zu stark unterbewertet und unterbelichtetes Themenfeld, wenn es auch um das Thema New Work geht. Ich finde es wunderbar, die Initiative, die gerade auf LinkedIn läuft, Unpaid Care Work, also denn eine Institution, die virtuell und ideell ist, als Arbeitgeber einzurichten und zu sagen, ich arbeite was ich schon oft in Lebensläufen gesehen habe, ich arbeite als Familienmanagerin. Und das hat man so gesagt und ein bisschen gelächelt, würde ich sagen, vor 10 Jahren. Heute schaue ich da ganz anders drauf, nach den 1,5 Jahren in der Familie.
Und da hat man ja auch noch so verschiedene Jobs in dieser Familienmanagement-Rolle, also Facility-Management, Event-Management. Das gehört ja auch alles noch dazu. Aber was ich auch interessant finde an dem Punkt, es geht ja auch am Ende des Tages um diesen Mental Load. Diesen Begriff habe ich kürzlich nochmal gelernt. Also alles das, was einen ja auch nicht nur beschäftigt, sondern ein Stück weit auch Energie erfordert. Ja, das heißt, wenn man Kinder hat, und das haben wir nun mal, dann kann man wirklich schon den ganzen Tag sich damit auch beschäftigen, für die Kinder da zu sein, zu schauen, läuft der Haushalt. Also es wird eigentlich nicht langweilig. Und wenn man dann auch noch den Job dazu hat und vielleicht auch noch die 40 Stunden, wir gucken uns ja auch gleich nochmal so ein bisschen deine Story an, dann ist Vereinbarkeit wirklich immer leicht gesagt. Aber wenn wir uns auch diesen Mental Load Aspekt anschauen, auch wirklich nicht so easy, ne?
Ja, und der eine Punkt ist Mental Load bei den Erwachsenen. Das andere ist die mentale Verfassung der Kinder. Also ich bin weit davon entfernt zu sagen, wir können den Kindern Quality Time schenken, indem man einmal schnell einen schönen Ausflug macht. Ich merke halt, es bedeutet auch, Zeit zu haben und sich Zeit zu nehmen, bis die Kinder bereit sind, mal was zu erzählen, außer es war gut in der Schule oder Training war anstrengend. Und ich glaube, wir unterschätzen das systematisch, dass nicht immer, wann wir gerade Zeit haben, um Quality Time mit unseren Kindern zu haben, die Kinder gerade Lust und Laune haben, Quality Time mit uns zu haben. Und darum ist der Zeitaspekt ein enorm wichtiger.
Genau, wie war es heute in der Schule? Gut, was gab's zu essen? Kartoffeln. Smalltalk beendet.
Genau, und das Interessante ist dann, Gabriel, 2 Stunden später kommt der Konflikt mit der Freundin, kommt das Thema Rauchen, kommt andere Themen kommen da mit ins Feld, die natürlich bei diesem ersten, wir würden in New Work sagen, bei dem Check-in noch gar nicht stattgefunden hat oder gar nicht gehoben werden kann, weil im Moment hat man gerade Hunger und ich will nur am Tisch essen und ein bisschen vielleicht das Mittagessen kritisieren, aber ansonsten brauche ich gerade nur mein Essen vor mir.
Ja, lass uns doch mal so ein bisschen in deine Story schauen. Mhm. Also auf LinkedIn sieht man ja auch, was du bisher schon getan hast, aber wir wollen das gerne mal von dir heute hören. Also, was war eigentlich dein erster Job, Winfried?
Also mein erster Job, würde ich sagen, ich war Assistent eines Professors und habe gelernt, wie was Assistare heißt, also unterstützen, jemanden supporten, Dinge vorzubereiten, war an der TU München bei Professor Kretschmer, habe da 5 Jahre lang auch Lehre gemacht, mit dem Lehrstuhl aufgebaut, Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik an der TU München und habe da das Thema wirklich Assistare gelernt, muss ich wirklich sagen. Und das war für mich der erste Job, auch mit erstem Gehalt. Und der Folgejob war dann Assistent des Geschäftsführers T-Mobile, der gestartet ist so um 2008, 2009 rum. Dort durfte ich dann das, was ich an der Universität gelernt habe, im Wirtschaftsleben unter Beweis stellen, hat sehr gut geklappt, durfte ein Programm aufbauen, Social Media Business, mit dem dann so richtig die Fahrt begonnen hat, den Großkonzern anders arbeiten, New Work voranzubringen.
Der Hans Rosinek, der hat ja dieses interessante Buch geschrieben, Work-Survive-Balance, ist ja Arbeitsforscher und der hat bei mir im Podcast gesagt, der erste Job, der prägt uns manchmal mehr als das erste Kind. Ich weiß gar nicht, ob das so ist, aber auf jeden Fall prägt uns der erste Job sehr. Was hast du in deinen ersten Stationen so mitgenommen, was heute noch relevant ist?
Ja, also das ständige Denken in Optionen. Also von meinem, also die Möglichkeit, immer 3 Optionen aufzumachen, wohl wissend, dass man nur eine präferiert. Was ich von meinem ersten Chef bei T-Mobile gelernt habe, ist das Thema, immer handlungsfähig zu bleiben, also nie in Passivität zu verfallen. 2008 Datenskandal, Geschäftsführer mussten zurücktreten. Es war sehr, sehr unruhig in den Zeiten bei der T-Mobile Deutschland. Dort immer zu verstehen, ich versuche, obwohl wir ja wissen, wir beide, dass wir nicht alles in der Hand haben, aber dass wir das Thema, dass wir immer versuchen, in Aktivität zu kommen und nicht voraus zu sein, aber immer einen Ticken voraus zu denken, das ist für mich schon, sind wirklich einschneidende Erlebnisse. Und auch das Thema mutig voranstreiten und Angriffsfläche bieten, manchmal auch im Wind stehen, das sind Tätigkeiten, die man braucht, um einen Konzern zu verändern. Und von einem weiteren Chef, Vorstand Deutschland, Jan van Damme, hier mal als Name genannt, das Thema Menschlichkeit im Management, Führung eines Konzerns mit über 70.000 Mitarbeitenden und dann der Versuch, auf Augenhöhe mit Mitarbeitern zu sprechen und zu merken, dass diese natürliche Hierarchie, die auch überall da ist, dass die nur sehr schwer zu beheben ist. Und ich als Assistent habe immer versucht zu facilitieren, zu unterstützen, dass diese Augenhöhe, von denen so viele gesprochen haben, dann auch stattfinden. Und manchmal ist es auch nicht mal die Perspektive des Vorstands, sondern die Augen, die nach oben gucken, des Mitarbeitenden, die einen Dialog auf Augenhöhe unmöglich werden lassen, obwohl Empathie da ist, Menschenfreundlichkeit und die Idee wegzukommen von diesem Management hin zu einem Leadership, hieß es damals und später hieß es New Work. Von daher ist also es ist immer begrenzt, weil Menschen auch unterschiedlich ticken und man nicht noch so einladend sein kann. Die Einladung muss auch eingenommen werden.
Bei dem, was du gerade gesagt hast, musste ich auch nochmal an dieses Mission Statement von Nike denken. Das ist mir irgendwann mal über den Tisch geflogen. Vielleicht kennst du auch dieses Netflix-Buch, Keine Regeln. Da wird ja so ein bisschen auch das ganze Thema Kultur und Mission aufgemacht. Und im Mission Statement von Nike heißt es unter anderem, we are always on offense. Und das ist eigentlich, glaube ich, genau auch das, oder? Zu sagen, wir lassen uns gar nicht so in diese Defensive zurückdrängen, sondern wir schauen immer, was wir als nächstes tun wollen. Wir versuchen immer so ein bisschen wie beim Schach vielleicht auch, nicht nur die Optionen zu checken, von denen du ja auch gerade gesprochen hast, sondern auch zu schauen, wie gehen wir weiter. Ne?
Nicht ganz. Also ich glaube, als Leader hast du diese Aufgabe, immer einen Schritt vorauszugehen. Ich würde quasi eine andere Referenz nehmen. Die Lessons from the Dancing Guy bedeutet ja auch, dass du sehen musst, wo tanzt jemand vor und wo habe ich eine Bewegung, die ich unterstützen muss. Also nicht immer. Ich finde dieses Vorausgehen, being in offense, ist auch sehr energieaufreibend insgesamt. Vielleicht für eine Organisation, aber vor allem für den Leader als Person zu sagen, ich muss hier vorne an der Bühne stehen, ich muss inspirierend sein, ich möchte andere Menschen mitnehmen. Zu sehen, wo etwas wirklich was Besonderes passiert und dem dann eine Bühne zu geben, ja, wie es in den Communities dann in der Folge passiert ist in den folgenden Jahren, Das ist, glaube ich, auch noch eine Fähigkeit, die wir ziemlich unterschätzen. Also auf der anderen Seite sagen wir not invented here. Das ist quasi die negative Version von ich gebe Menschen eine richtige Bühne und ich gebe ihr die Möglichkeit zu glänzen.
Die Zukunft der Arbeit ist hybrid und das bedeutet, dass wir uns nicht nur in Videokonferenzen treffen, sondern hoffentlich auch wieder mehr vor Ort. Die Arbeit braucht Co-Kreation, wir müssen uns begegnen und dazu brauchen wir natürlich auch gute Orte. Diese Orte müssen wir weiterentwickeln und dazu brauchen wir natürlich auch Insights. Und hier kommt Deskly ins Spiel als das intuitive Tool, in dem ihr seht, wie die Auslastung, wie die Nutzung eurer Räumlichkeiten eigentlich sich darstellt. Deskly kommt mit einer intuitiven App. Eure Mitarbeitenden können dort die Räume, die Plätze oder auch die Parkplätze buchen und ihr seht also, was gefragt ist und könnt so auch ganz einfach eure Räume zukünftig planen und effektiv Kosten sparen. Das Ganze mittlerweile schon bei über 1500 Unternehmen im Einsatz, von der Sparkassenwelt bis hin in die Startup-Branche. Alle Unternehmen, die sagen, wir müssen unsere Büros effektiver planen, sollten sich das mal anschauen. Ich packe euch den Link zu Deskly in die Shownotes und die Webseite könnt ihr auch mal auschecken, desk.ly. Ja, 2015, New Work. Also ich erinnere mich so 2016, das war so bei mir so die Zeit, als ich angefangen habe, mich mit diesem ganzen Thema zu beschäftigen und auch zu schauen, wo kommt dieser Begriff eigentlich her. Mhm. Also ich erinnere mich auch, dass in dieser Zeit natürlich auch durch die Digitalisierung ein flexibleres Arbeiten möglich wurde und über die Medien auch sehr groß gemacht wurde, über Konferenzen wie die New Work Experience auch nochmal sehr stark in den Vordergrund gekommen ist und es gab auch Awards. Und ja. Und du hast ja auch, oder ihr habt ja auch einen New Work Award sogar gewonnen zu der Zeit schon. Erzähl mal.
Genau, es ist fast 10 Jahre her. Ich hatte ein Programm, das hieß Social Media Business, was die Besonderheit hatte, dass wir die Social Media Aktivitäten an der externen Schnittstelle hatten und die Social Media Aktivitäten an der internen Schnittstelle. Irgendwann um 2011 ist das Social Intranet der Telekom gestartet. Also die Möglichkeit, dass jeder Autor, jede Autorin ist. Und damit hat sich die Kultur innerhalb der Organisation verändert. Und diese Kulturveränderung zu begleiten mit einem Team von 7, 8 Leuten war die Aufgabe von Social Media Business. Und wir hatten nicht die Aufgabe, jetzt eine große Abteilung, Bereich zu bauen, sondern auch sehr disruptiv innerhalb der Organisation zu agieren. Den Freiraum haben wir uns genommen und relativ früh, und zwar im Grunde zu früh, würde ich sagen, hatten wir diesen New Work Award für Großunternehmen gewonnen im Jahr 2015. Und ich bin heute noch ganz offen darüber, dass uns das mehr intern geholfen hat als extern. Die Möglichkeit da zu sagen, übrigens, wir haben hier ein, ich nenne es jetzt mal Babau, ein Siegel, dass das, was wir tun, gar nicht so verkehrt sein kann, weil eine externe Organisation sagt, ihr seid das New Work Team des Jahres. Für Großunternehmen, wir haben uns durchgesetzt gegen Daimler, also alle, die da auch angefangen haben, New Work zu experimentieren und Ideen zu schaffen und sich da durchzusetzen, hat intern manchen Gegenwind ein bisschen leiser werden lassen.
Du hast schon gesagt, Kultur hat sich auch verändert, unter anderem auch durch dieses Tool, durch diese neue Infrastruktur, Social Intranet. Da sei hier an dieser Stelle auch nochmal die Folge mit Shakil Awan empfohlen. Der war ja hier auch vor einer Weile zu Gast, können wir nochmal in die Shownotes tun. Aber das würde mich nochmal interessieren, dieses Thema Kulturentwicklung oder vielleicht sogar Kulturwandel. Jetzt kann man natürlich sagen, man braucht einen gewissen Reifegrad. Man kann aber auch vielleicht sagen, wir starten jetzt einfach mal. Wie ist es denn mit dem ganzen Thema Kultur und Kulturwandel? Sollte man da einen gewissen Punkt haben oder kann man jederzeit starten und wie fängt man überhaupt an?
Also ich bin felsenfest überzeugt, diese Henne-Ei-Problematik haben viele Konzerne und große Organisationen genau noch jetzt bei der Einführung von der neuen App. Bei der Einführung ist die Kultur schon da, dass wir miteinander diskutieren können, jetzt wo der Ton so rauer wird in den externen sozialen Medien und so weiter, die Fragen, die man sich stellt. Ich bin Wirtschaftsinformatiker, also die Verbindung zwischen Wirtschaft und Informatik in meiner Promotion. Und das Entscheidende da ist Technology-Enabled Culture Revolution, würde ich jetzt sagen. Englisches Bullshit-Bingo. Im Kern geht es darum, Technologien dafür zu nutzen, Kulturveränderungen zu stiften. Und Ich glaube nicht daran, dass man warten sollte, bis eine Kultur an einem bestimmten Zeitpunkt ist in der Organisation, um dann zu sagen, jetzt kann plötzlich jeder Autor sein. Es hat was verändert innerhalb der Telekom, dass seit 2011 jeder Autor sein konnte, Reichweiten erreichen konnte, die teilweise von Geschäftsführern oder Vorständen nicht erreicht worden sind, interne Reichweiten. Und das hat etwas in der Telekom verändert, auch darüber, wie man miteinander umgeht, welche Abteilungsgrenzen man überwinden kann. Und dieses, ich sag mal, soziale Gedächtnis, das kann man einem nicht nehmen. Das ist quasi ein Kultursprung oder eine Kulturentwicklung, die natürlich wieder Dellen bekommen kann, wenn neue Software kommt, neue Chefs kommen oder neue Regeln kommen. Aber die geht nicht so schnell weg. Von daher bin ich da sehr dankbar, dass relativ früh dieses Social Network eingeführt worden ist. Und ich begleiten durfte und mir überlegen durfte, was macht man denn bei so einer Einführung? Eine der Ideen war, wir machen jetzt kein Deployment eines technologischen Produktes, sondern wir bauen eine Community auf. Die erste Community war die Guides für anders Arbeiten. Menschen, die gesagt haben, ich habe schon immer so stark an Excel geschraubt, dass man es eigentlich verbogen bezeichnet hätte. Und jetzt habe ich hier plötzlich offene Files, an denen 230.000 Mitarbeitende des Konzerns teilnehmen können. Und diese Veränderung von ich arbeite in einem öffentlichen Raum, muss man schon sagen, also quasi intern öffentlichen Raum, andere können sehen, an was ich arbeite, können partizipieren und lesend reicht da meistens schon und können quasi kommentieren, das ist schon eine deutliche Veränderung.
Ja, die Social Tools haben ja sozusagen auch eine Demokratisierung ermöglicht gewissermaßen, oder? Das heißt, jeder hatte dann eine Stimme. Natürlich muss man lernen, diese Stimme zu benutzen oder überhaupt zu schauen, wann sag ich was wozu? Wie gehe ich auch mit Kommentaren um? Also eine ganz neue Form von Dialogen und eine ganz neue Form von Transparenz ja auch in Unternehmen. Ich habe das ja in der Sparkassenwelt sehr stark mit begleitet oder auch mit bearbeitet. Und interessant ist natürlich, dass das auch zu Irritationen führt. Natürlich auch gerade bei denjenigen, die in diesem bisherigen hierarchischen System, die sich da sehr wohl gefühlt haben. Und das würde mich natürlich auch nochmal interessieren. Was kannst du aus dieser Zeit ableiten oder vielleicht auch hier heute mitgeben und teilen? Wie geht man mit diesen Irritationen oder vielleicht sogar Widerständen dann um?
Naja, erstmal muss man sich klar werden, dass man bewusst diese Irritation hervorrufen möchte. Also, dass man ein Störer im System ist. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich war Assistent des Vorstands. Ich musste freitags immer, ich glaube, über eine halbe Stunde am Anfang sämtliche Vorstandsunterlagen der Geschäftsführung verschlüsseln. Bereits um 12 haben erste Sekretärin angerufen, weil die wollen es wieder entschlüsseln für ihre Chefs. Und es war ein Riesenstress in der Organisation, diese Sicherheit zu behalten. Wir haben uns dann entschieden, in einer offenen Vorstandssitzung die Unterlage komplett ins Social Intranet zu legen und dann mit der Geschäftsführung eine Unterlage zu begutachten, also die wurde kollaborativ erstellt und dann eine Unterlage zu begutachten, wo schon 20.000 Augenpaare vorab drauf gesehen haben. Das hat eigentlich der komplette Prozess ich entwickle etwas in einem kleinen Kämmerchen, dann wird's beschlossen und dann wird's kommuniziert auf den Kopf gestellt. Und ich sehe heute noch die Augen der Geschäftsführer, die gesagt haben, nicht nur diese 12 Personen hier im Raum, sondern auch eben diese 20.000 haben es vorher schon gesehen, weil sie schon angefangen haben, Wochen und Monate vorher an dieser Unterlage zu arbeiten, sie zu kommentieren, durch unterschiedliche Fachbereiche Feedback zu bekommen. Und für mich als Assistent, der ja diese Kommentierungsarien, diese Briefingunterlagen, also die Briefingunterlagen für jeden Fachbereich, ja. Also ich habe ja gesehen, wie stark eine Organisation ich nenne es jetzt mal bewusst, vom eigentlichen Arbeiten, vom Kern von Arbeit, ich komme im Inhalt weiter, abgelenkt wird und Positionspapiere aus jedem Fachbereich, wir hatten genug, ja, aus bis zu 12 Fachbereichen geschrieben hat und ich durfte diese Briefings konsolidieren. Ich habe alles gesehen und dachte, ja, wie kommen wir jetzt auf eine gute Lösung, das umzudrehen und zu sagen, die Fachbereiche dürfen ihre Kommentierung vorab zu machen und das dann als auch mit Dissens in eine Vorstandsunterlage zu bringen. In dem Fall war es eine Geschäftsführungssitzung der Telekom Deutschland. Das hat einiges verändert. Das hat zu extremer Irritation geführt und hat, also nicht alle haben es quasi gutiert, haben gesagt, das kann man so nicht machen. Ich fand, also die Spitze der Krönung war, als ich so eine Unterlage in den Vorstand gebracht hat und ich die dann am Freitag verschlüsselt vom Vorstandsassistenten bekommen habe. Verstehst du? Also es war intern freie Unterlage, aber weil es in den Vorstand gegangen ist, wurde es deshalb vertraulich, wo ich echt lachen musste, weil quasi das Social Intranet in einem PDF ausgedruckt worden ist, weil in dieser Vorstandssitzung nur PDFs möglich waren. Also wir sehen uns, was wir uns eigentlich an Arbeit schwerer machen, als es sein könnte. Und manche Rahmenbedingungen eben die eigentliche Arbeit behindern.
Ich erinnere mich, als wir 2015, 16 bei der Ostseesparkasse Rostock, bei der ich arbeitete, ein Enterprise Social Network eingeführt haben, mit Hilfe auch von Alexander Kluge. Schöne Grüße an dieser Stelle. Mhm. Da ging es eben auch um die Frage, was ist öffentlich, also transparent, und was ist geschlossen? Wir hatten dann auch Communities, die wir aufgebaut haben für die Fachbereiche, für übergreifende Themen. Und wir haben eigentlich immer gesagt, es müsste einen guten Grund geben, warum man es schließt. Eigentlich sollte es öffentlich sein, weil wir sollten hier ja besser zusammenarbeiten. Und das alleine das hat natürlich schon sehr irritiert, weil was geht denen das an? Ich habe doch hier mein Thema, der soll sich um seins kümmern. Also das sind natürlich interessante Diskussionen, die da auch entstehen an dieser Stelle. Und Diskussionen bringen zwar Unruhe, aber können ja auch zu der Entwicklung führen, ne?
Ja, also ich würde jetzt gerne einen Shoutout machen an Jochen Pfänder, weil die Diskussion, die wir da hatten, natürlich getrieben durch ein sehr dokumentenbasiertes Datenschutz, Unternehmenseigentumsgetriebenes Denke, war halt need to know, nice to know und alles Mögliche, was da drin war. Und er wollte eigentlich eine Dokumentenklasse einführen. Es war auch schon ein Demand an das Social Intranet Projekt need to share. Also diese Information benötigt, dass sie geteilt wird, damit sie relevanter wird. Und genau die Beschreibung, die du beschreibst, also ist ja sehr menschlich zu sagen, eine Gruppe von 40 Leuten, ich mache erstmal intern, dann sind die Diskussionen offener. Es hat auch Vorteile, weil natürlich der Grad der Offenheit mit der Größe der Gruppe deutlich höher wird. Dennoch haben wir auch versucht, die Standardeinstellung einer damals, sie hieß damals schon Community oder Gruppe, auf öffentlich, also auf intern öffentlich zu stellen. Ich erinnere mich daran, dass das Social Media Business Programm hatte eigentlich keine interne Gruppe mehr, sondern nur noch eine intern öffentliche. Das heißt, sämtliche Protokolle, die wir geschrieben haben, intern öffentlich für 230.000 Mitarbeiter. Sämtliche Beschlüsse, die wir gefasst haben im Programm, intern öffentlich sichtbar für 230.000 Mitarbeiter. Das heißt, diese Logik von, ich gebe anderen eine Chance zu sneaken, das ist ja auch in der Community-Forschung ein beforschtes Phänomen, also quasi diese Menschen, die heißt eigentlich Lurking, ja, also Fußballspiel, 80.000 Lurker, nur 22 Akteure. Dieser Wert des Lurking, dass Menschen an der Abteilung vorbeilaufen können im digitalen Raum und sehen, was da drin passiert, hat natürlich einen extrem großen Abstrahleffekt auf andere. Und viele haben gesagt, wir haben Abteilungsgrenzen wirklich niedergerissen. Früher hätte man mit 4, 5 Chefs reden müssen, um die Information zu bekommen. Innerhalb des Programms, wo wir die externen Social Media Aktivitäten gebündelt haben, haben wir die Fachbereiche direkt miteinander gesprochen und Lösungen gefunden. Und das zu sehen, hat Dauerzeit. Bestimmt ein Jahr hat es gedauert, bis wir die haben wir jede Woche zusammengesetzt und haben wir irgendwann mal angefangen zu diskutieren. Also es dauert Zeit, braucht man ein bisschen längere Abend, aber in der Social Media Business Community war genau das möglich und man hatte die Möglichkeit, in den ganzen Konzern zu strahlen und damit eine Plattform zu haben, wo viele im Programm gesagt haben, ja gut, als Einzelperson habe ich das gar nicht. Ja? Mhm. Und das ist natürlich dann attraktiv für andere dazuzukommen.
Ja, lass uns mal über Communities sprechen. Du hast im Hintergrund auch ein schönes Schild, das kann man jetzt vielleicht nicht sehen, wenn man nur zuhört. We love Community. Also diese Idee, Communities in Unternehmen aufzubauen, ist vermutlich auch nochmal erklärungsbedürftig. Wir kennen ja Communities aus dem Vereins-Freizeitbereich, wir kennen Communities in Musik, im Sport, wo auch immer, aber dass man jetzt wirklich auch in Communities intern denkt, ich finde das ja sehr schön und sehr gut, weil Communities ja auch immer auf Freiwilligkeit bestenfalls setzen. Vielleicht gibst du uns mal so deine Perspektive. Warum ist es eine gute Idee, Communities aufzubauen und was hilft?
Ja, also ich durfte meine Diplomarbeit über das Thema Community Building schreiben und meine Dissertation im Innovationskontext über das Thema Community Building. Und mein Punkt ist halt, ich spreche über Communities of Interest, also die Fragestellung, ob ich Menschen über ein Interesse miteinander verbinden kann und ob es da mehr Verbindendes gibt als ich schreibe Programmierung in mein Social Profile, damit jemand anderes das sehen kann. Also die Bindungskraft wird umso stärker, wenn wir auf die Inhaltsebene gehen und anfangen, uns inhaltlich darüber auszutauschen, was beim Thema Programmierung denn alles so läuft im Konzern, wo man sich als Programmierer gegenseitig unterstützen kann. Und dieses Community-Konzept, das funktioniert vor allem dann, wenn eine gewisse, würde sagen, kritische Größe erreicht ist. Und bei einem Konzern von 230.000 Mitarbeitern hast die in den Communities of Practice immer sehr, sehr schnell. Warum? Weil die Programmierer verstreut über Fachbereiche, unterschiedliche Disziplinen da sind. Und der andere Punkt ist auch, warum ich immer sage, das ist eine alternative Organisationsform. Wir können noch so schnell wieder Kästchen malen. Der Markt ist schneller. Ja, also quasi, also viel in der Organisation beschäftigt sich ja damit. Es kommt ein neues Produkt raus. Ich mache jetzt mal ein ganz altes Beispiel, D-E-Mail. Ja, da wurde erstmal eine Organisation gebaut, damit das Produkt geschaffen werden kann. Da braucht man ein neues Fürstentum. Egal, wer es jetzt war, es ist auf zig Fällen so passiert, dass man erstmal viele Unterlagen damit verwendet und halbe Jahre den Kuchen zu verteilen, den es noch gar nicht gibt. Communities gehen natürlich anders vor. Die sind fluide, stecken den Außenbereich gar nicht so fest. Wir wissen ja, 144 Leute ist so eine magische Größe, wo du sagst, okay, da musst du dir überlegen, wie du andere Strukturen baust, außer die du quasi in so kleinen Netzwerkstrukturen aufbauen kannst. Aber für mich sind zum Beispiel so Feedbacks, die ich heute noch bekomme, über die Lehmschicht bröckelt, das war eine Führungskräfte-Community zum Thema anders führen. Also was verändert sich zum Thema Führung, wenn das neue Arbeiten kommt? Mit denen haben wir eine Lernreise gemacht, waren bei Bodo Jansen in Varel, waren mit Künstlern unterwegs, die immer wieder mal externer Input gegeben hat zum Thema Führung. Und die erzählen heute noch davon, dass es sie persönlich weitergebracht hat, in dieser Community mit dazu bei zu sein. Es war nur sehr kleine mit 30 und es gab größere, wie jetzt auch zum Beispiel die Telekom-Botschafter-Communities, die teilweise über 300 Personen weltweit war, die sich zugehörig gefühlt haben, die in einem wöchentlichen Call dabei sind oder die sich einmal im Jahr auch treffen. Und das über Fachbereichsgrenzen hinweg verändert insgesamt schon eine Organisation. Darum steht es da als alternative Organisationsform. Es ist nicht so, es ist immer die Befürchtung bei solchen Bottom-up-Initiativen, wie sie auch die Kluge so schön beschreiben, die Graswurzel-Initiativen, dass sie als Konkurrenz zur formalen Organisation gesehen werden. Und das muss gelöst werden durch Verankerung in der formalen Organisation, wie auch immer die gestaltet ist. Also es darf nicht als Konkurrenz gesehen werden, aber die Kraft, die da entsteht, dadurch, dass Menschen in ihre Fähigkeit kommen, ihre Kompetenzen mit einzubringen, die ist schon enorm und bringt mich immer wieder dazu zu sagen, neben der Arbeitsbeschreibung macht es Sinn, Menschen da abzuholen, wo sie sich zum Beispiel im Verein engagieren. Status ist ja auch, das wissen wir auch aus Studien, Gabriel, dass viele ihre Emotionalität und das, wo sie Bock drauf haben, sehr, sehr gerne ausleben und zwar ab 16 Uhr im Verein, im Ehrenamt oder in anderen Dingen. Das ist auch richtig, aber es ist so schade. Wir kennen ja die Zahlen, was das Thema innere Kündigung angeht oder die neueste Gallup-Studie, wie stark ich mich an einen Arbeitgeber gebunden fühle, dass das eben bei einem normalen Regeljob nicht der Fall ist. Und das ist total traurig und eine Möglichkeit, Menschen wieder zurückzubringen und eine höhere Arbeitgeberattraktivität herzustellen, ist, sie in Communities zu binden und an ihren Interessen zu packen.
Gab es nicht sogar einen Twitter-Account der Lehmschicht?
Jetzt hasst mich, den gibt's immer noch. der war ein bisschen anders vom Konzept, Gabriel, weil da haben wir die Lehmschicht sprechen lassen. Wir sprachen über disruptive Dinge und wir hatten ein Barcamp. Ich kann mich sehr gut erinnern, weil ich die Bilder gerade neulich wieder gesehen habe bei Google Fotos. Wir hatten ein Barcamp. Es waren immer Großveranstaltungen mit mehreren hundert Teilnehmern und wir haben stilisiert eine Demonstration gemacht der Lehmschicht, die Plakate hochgehalten habe, wo da drauf stand, die hier sind, arbeiten nicht, geht wieder zum Arbeiten, füllt euer Excel aus. Das hier ist keine Arbeit. Die richtigen Arbeiten sitzen am Schreibtisch. Also Vorurteile, also ich sage mal stilisierte Vorurteile, vielleicht Überzeichnungen, aber de facto war es so, dass wir die Vorstandssitzung gestört haben und der Vorstandsvorsitzende stehen geblieben ist und hat gesagt, was ist denn hier los? Hier gibt es eine Demo auf einem Barcamp. Was passiert hier? Was ist euer Anliegen? Und das heißt, ja, also man muss anstößig sein, also disruptiv sein, um solche Dinge nach vorne zu bringen. In dem Fall war es eben eine gespielte Demonstration, um klarzumachen, dass natürlich nicht alle der Telekom-Barcamp-Enthusiasten sind und diese Art der offenen Zusammenarbeit so schätzen, wie es diejenigen getan haben, die auf der Veranstaltung waren.
Jetzt kann man natürlich auch darüber diskutieren, warum man neu oder anders arbeiten sollte, könnte, warum man in Communities denken könnte, als Ergänzung, haben wir gerade gesagt, nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung. Also man kann ja verschiedene Ziele auch damit verfolgen. Man könnte jetzt natürlich klassisch sagen, das hilft uns produktiv zu sein, also erfolgreicher als Unternehmen zu sein. Das ist ja natürlich sowieso das Oberziel, aber vielleicht hilft es ja auch dabei, dass die Leute zufriedener bei der Arbeit sind. Interessanterweise ist aber die Gallup-Studie immer gleich oder sehr ähnlich, also von Jahr zu Jahr. Man könnte den Eindruck bekommen, es ändert sich nicht so viel, obwohl wir auch mit diesem ganzen Thema neues Arbeiten ja nun schon, guck mal, 2015 warst du, also seit einer ganzen Weile irgendwie unterwegs sind. Also wie viel verändert sich jetzt wirklich in den Unternehmen, was neue Arbeit und auch die Effekte davon angeht?
Ja, wir sprechen immer so schön von Schweinezyklen und ich glaube, es gibt auch Schweinezyklen. Also New Work hatte einen Zyklus, der richtig nach oben gegangen ist, auch durch Corona gepusht, würde ich sagen, weil viele Unternehmen eigentlich verstanden haben auf der Analytics-Ebene, dass es verteilte Arbeiten geht, dass es nicht so wichtig ist. Nehmen wir jetzt mal das Thema Arbeitsplatz, weil ja sehr, sehr viel unter New Work auch unter dem Arbeitsplatz subsumiert wird und wie schön der aussieht oder auch nicht und wie attraktiv der sei. Und ich erkenne eine Delle dahingebend, dass viele Organisationen, dass es Organisationen gibt, ich formuliere es mal so, die jetzt wieder sagen, 5 Tage die Woche ins Büro und drunter mache ich es nicht. Ja, du kannst gerne das Unternehmen verlassen, wenn es ein amerikanisches Unternehmen ist. Im deutschen Unternehmen werden dann irgendwelche betrieblichen Vereinbarungen rausgezogen und darüber referenziert. Also von daher, ich glaube, es ist eine Welle, die da sind und es hängt extrem von den Köpfen und den Personen ab, die da handelt sind und Vorbild sind für die Organisation. Und deshalb gebe ich dir in dem Punkt recht. Und wir sind ja auf den Podcast gekommen, weil ich gesagt habe, für mich ist, also auch pointiert und überspitzt, für mich ist New Work tot, weil der Begriff so ausgeleiert ist und jeder New Work drauf schreibt. Das New Work-Konzept von unserem Facility Management aus dem Jahr 2016, weiß ich jetzt noch, weil die Überschrift stand New Work, so sehen die neuen Arbeitsräume aus. Wir streichen ein bisschen Farbe und dann ist die Sache im New Work-Style geregelt. Also ich verkürze jetzt unzulässig, Entschuldigung, wenn ich jetzt angreife, aber das ist ja auch passiert. Und ich gebe dir noch ein anderes Beispiel, wo ich angefangen habe, andere Begriffe zu verwenden, zum Beispiel als das Thema Community verwendet wurde, um Organisationen vorwegzunehmen. Beispiel, ich mache eine Neuorganisation eines Bereiches und sage, wir treffen uns jetzt alle in einer Community. Und 2 Jahre später sage ich, übrigens, ihr werdet jetzt zusammengelegt und 20% Tage drauf, weil wir jetzt alle effizienter sind. Und dann habe ich angefangen, ich hatte gerade gestern noch ein Telefonat über das Thema Menschennetzwerke zu sprechen, weil ich gemerkt habe, in dem organisatorischen Kontext ist das Community-Thema verbrannt. Und genauso muss man sich überlegen, wie man aus meiner Sicht immer wieder richtige oder bessere Begriffe findet, um das zu beschreiben, was man eigentlich möchte. Und ich glaube, vielleicht das als Abschluss, jetzt bei den Telekom-Botschaftern haben wir ja einige Preise als Community gewonnen. Das liegt auch mit daran, weil die Mitarbeitenden ihre Selbstwirksamkeit wieder gefunden haben, die sie teilweise in ihren funktionalen Rollen verloren haben. Und ich wollte immer noch es gibt ja eine Mitarbeiterbefragung alle 2 Jahre, die relativ groß angelegt ist. Eigentlich musst du da die Nullmessung machen zwischen Menschen, die in einer Community gebunden sind und Menschen, die da nicht gebunden sind. Wird natürlich wieder vom Datenschutz her schwierig. Aber diese Vergleichsmessung zu haben, wäre ja enorm wichtig, weil ich bin überzeugt, weil wir die Umfragen bei den Botschafterinnen, als ich noch dabei war, auch gemacht haben, dass dieses Thema Arbeitsmotivation, Verbundenheit zum Arbeitgeber ungleich höher ist wie im Durchschnitt der Telekom-Mitarbeitenden. Und das zahlt sich ja am Ende des Tages höhere Mitarbeiterzufriedenheit gleich höhere Kundenzufriedenheit wieder auf den Kunden mittelbar ein. Und das kann man nicht unterschätzen. Also ich erlebe, also jetzt nicht mehr, weil ich nicht mehr in der Organisation bin, aber früher sehr stark, zum Beispiel ein Service als eine große Fabrik mit Tausenden von Zahnrädern, die in sich greifen, wo Manager in der Zentrale in Bonn an diesen Rädchen drehen und KPIs von links nach rechts verschieben und 0,2% versuchen irgendwo rauszuholen durch gut gemeinte Initiativen, die am Ende der Kundenzufriedenheit eher schaden, ja. Also da gab es auch Zyklen, bis dann Manager kamen, die sagen, es ist gar nicht so wichtig, dass du so kurz wie möglich antwortest, sondern First Time Kill Solution Rate. Also die Frage ist, ob das Kundenanliegen gelöst ist. Und noch heute habe ich Telefonat, wo ich merke, der KPI ist nicht Kunden lösen, sondern schnell ein Telefonat führen. Ja, also quasi Second Level oder die Entscheidung, ich kann es jetzt hier nicht lösen, ich muss ihn irgendwie in eine Community verweisen. Und wir merken, dass wir als Organisation sehr stark uns nach KPIs verschrieben haben, die aber das eigentliche Interesse, ja, zufriedene Kunden gar nicht in den Fokus genommen haben, obwohl es vielleicht ganz oben auf der Folie steht.
Du hast schon das Thema Botschafter angesprochen. Das wollen wir natürlich auch gerne nochmal besprechen. Die Telekom-Botschafter und Botschafterinnen. Wie ist dieses Programm entstanden? Das kann man ja mittlerweile auch in den sozialen Medien verfolgen, also seit einer ganzen Weile schon, mit Hashtags wie Werkstolz. Du hältst hier schon was rein. Da seid ihr ja auch ein Paradebeispiel, was ihr dort aufgebaut habt. Also wie ist es entstanden? Was kannst du auch für Tipps geben für Unternehmen, die damit überhaupt erst starten wollen?
Also die persönliche Geschichte ist eigentlich, dass Pavel Dillinger Anfang 16 in mein Team kam und damit jemand, der eine Galions- oder eine Leuchtfigur ist für das Thema Corporate Influencing, auch sehr kontrovers, weil er sehr stark auch inhaltlich kritisiert worden ist, mit in mein Team gekommen ist. Mein Schlagwort war immer, ich möchte nicht 100% Pavel Dillinger, sondern 150 Personen, die 10% Pavel Dillinger sind. So eine klassische Konzerndenke, um mehr Reichweite zu bekommen. Das war so das Initiale, weil wir mussten dann lernen, dass es eben nicht reicht, dass eine einzige Person so der Clown des Königs ist, der manchmal eine Pappnase auftritt und uns den Spiegel vorhält, was wichtig ist, was er auch sehr häufig gemacht hat in den internen sozialen Medien, muss man wirklich sagen. Gab es viele Mini-Shitstorms, wo es darum ging, das Feuer ein bisschen zu löschen. Aber er hat immer Themen angesprochen, die extrem die Mitarbeitenden beschäftigt haben. Darum haben die auch so gut funktioniert. Und dann ging es halt darum, nicht nur eine Person aufzubauen, sondern eine Community von Menschen aufzubauen. Das war am Anfang eine Liste von Menschen. Ich würde immer empfehlen, was ich jetzt auch tue, wenn ich in die Beratung gehe, mit klein anzufangen. Waren am Anfang vielleicht 20, ich erinnere mich an erste Workshops mit Michael Hackspiel, der damals Pate des Programms waren, wo wir uns in den Räumlichkeiten getroffen haben und ausgetauscht haben, welche Aktivitäten solche BotschafterInnen denn machen können. Und ja, Diskussion darum, ob wir jetzt Brand Ambassador heißen oder wie wir uns eigentlich nennen. Das ist alles in einer Findungsphase der Community sehr hilfreich. Und ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, dass die Community erst nach 1,5, 2 Jahren die erste Folie erstellt hat. Und das war die Folie zum Thema Mission, Vision und Ziele. Und die gibt's bis heute. Die wird einmal leicht angepasst. Diese aus der Community erstellte quasi Übersicht über die Community. Und die gibt's seitdem, haben wir jetzt auch wieder ins Buch gebracht. Hier das Challenge Book der Corporate Influencer. Da steht es auch ganz vorne drin. Also quasi, es bringt auch nicht viel jetzt als Empfehlung, weil du nach der gefragt hast, erstmal 1000 Folien zu erstellen, sondern ich würde immer versuchen, community-based eine Menschenmenge zusammenzufinden, die Bock hat, das Thema voranzubringen in der Organisation. Und dann hatte ich einen und das sind dann gleich viel mehr geworden. Das waren auch schon mal 500 auf einer Liste. Dann wurde mal wieder reduziert, weil wir gesagt haben, wir wollen die Community-Grenzen ein bisschen enger machen und eben nicht durchlässig zu sein. Ich habe heute Morgen noch im Social auf LinkedIn gelesen, gibt auch Positionen, jeder Mitarbeitende ist ein Botschafter. Das stimmt, aber nur nicht alle Mitarbeitenden sind quasi bereit, dieses Botschaftertum auch im digitalen und auch nicht digitalen Raum zu leben. Genau, und von daher macht es aus meiner Sicht Sinn, eine Telekom-Botschafter-Community oder eine Community von Menschen, die stolz auf die Firma und stolz auf die Produkte und die Services sind, mit aufzubauen. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Sind nicht nur, das finde ich interessanter, Gabriel, wir sind quasi auf der einen Seite HR prämiert als Employer Branding Manager of the Year, also quasi gar nicht in Funktion. Das war die eine Seite. Auf der anderen Seite sind ist die Botschafter-Community 2018 Kommunikationsteam des Jahres geworden. Das heißt, der Kommunikationskongress und das Expertinnentum der Jury da hat entschieden, dass eine, ich sage jetzt mal nicht Non-Profit, aber eine Bottom-Up-Initiative von Mitarbeitenden, die stolz auf ihre Firma sind, da das Team des Jahres gewinnt. Normalerweise sind es die großen Kommunikationsabteilungen von Bahn, Lufthansa oder anderen DAX 30-Konzernen. In dem Fall war es eine Bottom-up-Initiative, die da Kommunikationsteam des Jahres geworden ist. Hilft natürlich auch intern, aber hilft auch in dem Sinne Credits an diejenigen, was die da geleistet haben, die Community von jetzt knapp 270, glaube ich, Botschafterinnen, die sich nur einmal im Jahr trifft. Das heißt, in einem Monat treffen wir uns wieder, von daher bin ich als Externer jetzt auch eingeladen.
Und das machen ja mittlerweile viele Unternehmen. Es gibt auch viele Berater, die sich darauf spezialisiert haben, Corporate Influencer auszubilden, zu begleiten. Ihr macht da mit Klaus Eck und einem Team auch sehr viel dazu. Man kann sehr viel lesen. Das können wir auch gerne nochmal in die Shownotes tun. Interessant ist dann aber natürlich auch die Frage, wie das in der Praxis aussieht. Das heißt, es wäre ja langweilig, wenn Menschen zu 100% von ihrem Unternehmen berichten. Zumindest das ist das so meine persönliche Meinung. Sondern interessant ist ja der Mix, ne? Was denkt dieser Mensch? Was sind da Perspektiven? Was sind vielleicht auch noch andere Themen? Wie mischt sich das Ganze? Und das würde mich mal interessieren, wie du das siehst. Wie sieht da so ein guter Mix vielleicht aus?
Also ich würde als erstes sagen, dass wenn es nur persönliche Themen sind, also zum Beispiel eine Person ist weiblich und entscheidet sich, das Thema Frauen in Führungspositionen als Thematik zu nehmen, ist die, also als thematisches Content-Piece und darüber zu schreiben und sich darüber zu positionieren, besteht die Gefahr, dass es mehr um Personal Branding denn um Corporate Influencing geht. Wo mache ich da eine Linie? Es gibt keine klare Linie, aber der Fakt ist, das haben wir auch gut im Buch Die neue Macht der Corporate Influencer erklärt, du hast das Ding auf drei Ebenen. Du musst als Person verstehen, für was du stehst. Du hast ein Kernteam, das sich um die Belange der Corporate Influencer kümmert. Also wer bestellt jetzt die Magenta-Kugelschreiber, damit jeder einen haben kann, damit es irgendwelche Mikro-Guerilla-Aktionen geben können? Beispiel. Mhm. Und das dritte ist, die Organisation, gibt es Rahmenbedingungen wie Guidelines und andere Sachen, die es einem einfacher machen, überhaupt zu wirken. Ja. Und auf dieser persönlichen Ebene stehst du aus meiner Sicht für ein bestimmtes Themenfeld. Das Themenfeld muss nicht hundertprozentig, Themenfelder, wir sagen immer drei, wenn ich berate jetzt, das Themenfeld muss nicht 100% deckungsgleich mit der Firma sein, aber ich sollte eine Überlappung haben. Beispiel: es gibt thematische Botschafterinnen, die Green Pioneers, die das Thema Nachhaltigkeit bei der Telekom passioniert vertreten, und dann wird dann über E-Bikes mit Mittel oder von Heckantrieb und was effizienter ist und sowas diskutiert in den Communities, wo ich dann irgendwann mal aussteige, weil ich denke, ich fahre mit dem E-Bike, das reicht mir. Aber der Kern ist, naja, da muss ein Interesse sein, und das Interesse muss ich überlappen mit einem Unternehmensinteresse. So, und dann verstehe ich, dass du sagst, hey, es muss aber auch persönlich sein. Das ist auch wichtig. Und das kommt auch dazu, wenn es auf die Thema persönliche Content-Strategie geht. Aber ich finde es viel wichtiger, dass da eine Überlappung zwischen persönlichem Interesse, Unternehmensinteresse da ist. Die Empfehlung ist auch bei uns immer, wenn es in die Beratung geht, hey, da ist ein Unternehmensthema, zu dem stehst du nicht. Du kannst auch entscheiden, nichts zu sagen. Ja? Also quasi dich nicht zu äußern oder zu sagen, ey, es gibt vielleicht irgendwo eine Sprachregelung oder die Pressestelle hat irgendwas drüber gesagt. Das ist, finde ich, auch mal valide. Wir haben jetzt im Corporate Influencer Club, weil du es angesprochen hast, wo sich diese Verantwortlichen der Corporate Influencer Programme treffen, da haben wir quasi eine Community der Community-Builder mit aufgebaut auf LinkedIn mit über 10.000, fast 10.000 Menschen jetzt, dass die diesen gegenseitigen Austausch lernen. Ja, und dass die offen genug sind, andere Dinge auch anzunehmen. Und ich finde es immer interessant, okay, die haben andere Themen, die haben nämlich die Frage, wie müssen sie Community aufbauen, aber dieses leere Blatt bei der einen Person, dann habe ich es im Kern erstmal lieber, wenn sie sich an dem orientieren, was das Unternehmen sowieso sagt, und sagen, oh, morgen gibt es eine Pressekonferenz, ich bin jetzt mal ganz platt, ja, zum Thema XY, als dass sie anfangen, eine Personal Branding Strategie aufzubauen, Berater engagieren und dann Short Video Content jeden Tag auf LinkedIn ballern.
Ich habe ehrlicherweise ein Problem mit vielen Corporate Influencern, weil das nicht authentisch wirkt oft, sondern sehr glänzend ist. Man möchte die guten Seiten zeigen. Guck mal, was für ein tolles Projekt wir gerade gemacht haben. Schau mal, auf welchem Event wir sind. Wir sind gerade alle auf der OMR. Ne? machen fünf Fotos. Hey und Selfie. Und das ist, es ist ja schön. Aber es ist authentisch, ist für mich dann aber eher zu sagen, wir arbeiten hier gerade an Themen, wir sind auf dem Weg, vielleicht sogar mal zu sagen, es hat was nicht geklappt, aber das erlebe ich sehr selten. Es ist immer alles sehr glänzend, weißt du, was ich meine? Und ich frage mich, wie wir da mehr Glaubwürdigkeit reinbekommen, denn Unternehmen sind natürlich in ihrer Kommunikation nach außen und nach innen eigentlich auch immer so, dass sie das Gute betonen oder über Schlechte fast gar nicht reden, außer hinter verschlossenen Türen. Und jetzt sind wir mit einmal im öffentlichen Bereich in sozialen Medien und wünschen uns alle diese Glaubwürdigkeit und reden aber doch nur über die tollen Seiten.
Ja, gebe ich dir nur eingeschränkt recht. Also ich gebe dir recht. Ich finde, wir tun uns in Deutschland auch ein bisschen schwer damit, Dinge zu feiern und gut zu feiern, ohne sie überdreht zu feiern. Mhm. Ja, also ich finde dieses Thema positive Psychologie und der Fokus auf das, was gelingt und warum das gelingt, finde ich enorm wichtig. Ich hasse es auch. Wir haben auch eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Selbstbeweihräucherung auf LinkedIn. Die suche ich dir raus für die Shownotes, weil die, ja, die eine der meistgesehenen, meistgehörten Podcast-Folgen sind. Warum? Weil genau das, was du sagst, also es bringt ja auf der Inhaltsebene gerade mal null, außer man trifft noch Menschen, wenn man sagt, ich bin jetzt hier auf der OMR, heute Morgen angereist, heute Mittag esse ich was und heute Abend werde ich abreisen. Ja,
also fünf Takeaways teile ich noch schnell.
Genau, genau. Die Wurst war zu teuer. Und ja, es bedarf, jetzt pass auf, ich kämpfe so ein bisschen damit, weil manche der Mitarbeitenden, die Corporate Influencer sind, gar nicht so viel auf der Inhaltsebene machen, als dass sie das authentisch anbieten können. Mhm. Also es sind auch Kompetenzen der Mitarbeitenden da, wo ich sage, hey, das sind eher so die Mütter der Nation, die eher auf der emotionalen Ebene sind. Und jetzt kommt ein Punkt, finde ich. Die Vielfalt und der Ruf nach Vielfalt in den Organisationen muss ja nicht in einem Corporate Influencer abgebildet sein, sondern die Chance beim Corporate Influencertum bedeutet ja auch, dass da manche verrückten AI-Leute da sein können, die reden nur über AI. Auf der anderen Seite haben wir Menschen, die nur über Nachhaltigkeit die ganze Zeit reden. Warum? Weil es ihr Herz betrifft, ja. Ich verstehe aber deine Inhaltsebene zu sagen, ey, hier ist alles toll und
kauf mich. Ist es ja nicht, ne? Ist es ja nicht.
Ist es ja de facto nicht. Und ich glaube, also ich finde dadurch, wir haben ja angefangen mit dem Thema Social Intranet seit 2011. Da ist es gelernt, dass vieles auch kritisch diskutiert werden kann. Viele der LinkedIn-Posts, also manche der LinkedIn-Posts zum Thema Stellenabbau, ja, hätten nicht in ein Social Intranet gehört. Aber kann man sich fragen, ob so eine Diskussion, ob die in der Öffentlichkeit führen willst oder nicht. Sie wird geführt und sie zeigt auch eine Reife der Organisation. Ich sage nur, ich glaube, Kritik sollte man auch erst intern machen, bevor man öffentlich kritisiert. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel, was nicht in der Öffentlichkeit diskutiert worden ist. Ist jetzt schon länger her, darum kann man drüber sprechen. Neue Geschäftsführung des Service und Pavel Dillinger hat gepostet, Service ist männlich. Ja, also quasi 10 neue Geschäftsführer, alle männlich. Das war seine Überschrift und er hat das Thema, dass Diversität da in diesem Führungskreis noch nicht stattfindet, intern öffentlich gemacht. Das ist durch die Decke gegangen, ja? Weil natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung und auch das, was die Telekom nach außen gibt, die Quote stimmt, 2 oder 3 Vorständinnen und so weiter und so fort. Aber in dem Fachbereich hat es halt nicht gestimmt. Und die Kritik auch intern öffentlich zu machen und zu diskutieren ist wichtig. Nur ich würde sie nicht auf LinkedIn führen, ja, weil ich dann weiß, in meinem Arbeitsvertrag steht drin, ich soll mein Unternehmen nicht schädigen. Und das ist eine Diskussion, die die Glaubwürdigkeit der Organisation angreifen kann. Und ich finde es immer positiv zu sehen, dass sie intern geführt werden kann, die Diskussion, ohne dass jetzt gleich einer es raussteckt. Aber viele der Organisationen sind noch nicht so weit.
Ja, ja. Und wir sehen das ja auch auf CEO-Level, also wenn wir uns diese Kommunikation noch auf LinkedIn anschauen, da ist es ja fast noch mal krasser. Da wird natürlich nur von den absoluten Erfolgen berichtet, von den Superzahlen, die wieder erreicht wurden. Und also ich verstehe natürlich, warum das so ist, wie es ist. Aber andererseits ist es ja nun mal, wie wir auch wissen, auf Social Media so, dass man überhaupt nur sympathisch wird, wenn man irgendwie glaubwürdig ist. Und niemand muss ja auch alles wissen und perfekt sein. Damit können wir uns ja auch gar nicht identifizieren, oder? Mit Menschen, die irgendwie immer super sind. Das ist ja nervig, wenn Leute immer super sind und alles toll ist. Und weil man ja selber auch seine eigenen Probleme hat. Also das wird, glaube ich, noch eine Challenge sein für die Zukunft. Wir werden mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Aber lass uns auch nochmal zu dem Begriff anders arbeiten kommen. Den sehen wir nämlich auch bei dir im Hintergrund. Ist das das neue New Work?
Nee. Also es ist eine Positionierung von Winfried Ebner, der gesagt hat, mein Social-Media-Business-Programm hieß Anders arbeiten, Kunden begeistern. Und das ist dann mal in den Hintergrund gedreht, weil organisatorische Veränderungen auch kamen und gesagt haben, wir können es nicht mehr so nach vorne stellen. Und für mich, als ich dann gesagt habe, ich gehe jetzt erstmal hier ein bisschen raus, es hing auch schon, als ich hier noch für die Telekom gearbeitet habe, war es ein Konglomerat von Hashtags, die da drunter stehen, wo ich gesagt habe, das subsumiere ich darunter, anders zu arbeiten. Wir haben jetzt am Anfang vom Podcast ja ein paar Beispiele gehabt. Das heißt aber auch, dass zum Beispiel Arbeit, dass ich versuche, in teilöffentlichen Räumen zu arbeiten. Beispiel Twitter war ein großes Beispiel, wo unfertige Arbeit geteilt worden ist, wo Gedanken geteilt worden sind. Ich fange jetzt wieder an. Ich bin jetzt gerade in einem MOOC zum Thema KI von Simon Dückert von Cogneon, wo 500 Leute anfangen, sich auf die Lernreise zu machen anhand eines Leitfadens, da die Nuggets im Moment auf Threads zu teilen, ist für mich wieder ein Ziel geworden, weil ich finde, LinkedIn ist auch, ich schreibe einen Beitrag, es sind 20 Minuten, ich brauche ein gutes Visual, es kommt da am Ende was raus, es ist so eine gewisse Peitsche, die man sich selber auch gibt, wie du sagst, auch im Hochglanz. Und ich versuche, in manch anderen Medien auch anders, nicht nur zu sein, nicht anders zu sein, andere Seiten zu zeigen und auch Dinge schneller zu machen und schneller zu veröffentlichen, weil ich vom Wert dieses Mikrobloggings auch weiß, auch wenn die Reichweiten im Moment gar nicht so groß sind. Aber dieses, ich teile einen Gedanken von mir, ich teile eine Quelle, ist, finde ich, nicht immer bei LinkedIn gut aufgehoben.
Und dann gibt's ja neben dem Andersarbeiten auch noch das Radikalarbeiten. Ein Begriff, der jetzt auch gerade so ein bisschen aufkommt. Vielleicht kannst du uns mal erklären, was dahinter steckt.
Naja, es kommt aus der Unzufriedenheit heraus, der Verwässerung der Diskussion um New Work. Letzten Herbst hat Markus Faeth eingeladen. Der hat ja die New Work Charter mitgeschrieben vor einigen Jahren. Und hat eingeladen, lass uns mal überlegen, was denn nach New Work kommt, was sinnvoll nächstes Thema sein könnte. Und da hat sich dieses Kernteam das war auch ein offenes Barcamp, hat gesagt, lass uns das jetzt New Work nennen. Nein, lass uns es nicht New Work nennen oder New Work 2.0, sondern lass uns das radikal arbeiten nennen. Und es ist jetzt im Grunde eine Bewegung, die sich langsam konstituiert, die sagt, hey, auf was wollen wir denn zurück? Und im Grunde ist es sehr, sehr viel, auf das zurückzugehen, was wirklich Arbeit bedeutet, also sinnvolle Arbeit machen. Man akzeptiert keine Bullshit-Tätigkeiten, ist eine der Rahmenbedingungen, die wir uns jetzt gegeben haben und weist die auch in der Organisation zurück. Und das ist gar nicht so, unradikal, weil viele in Organisationen beschäftigen den ganzen Tag mit irgendwelchen Tätigkeiten und wissen gar nicht, wie das auf die quasi Kunden, wie das auf den Kunden auswirkt und stehe zu deinen Überzeugungen, aber auch so Sachen wie stelle die Familie, deine Gesundheit und deine Familie haben erste Priorität. Ja, das ist für mich schon eine radikale Ansicht dahingehend, weil ich auch weiß, dass ich in meinem Berufsleben mit einer 70-80-Stunden-Woche beim Vorstand oder später sehr oft meine Familie in den Hintergrund gestellt habe. Ja. Und das wird jetzt zusammengefasst unter dem Begriff radikal arbeiten. Es ist nicht, aus meiner Sicht, nicht als Gegenposition zu New Work zu sehen, aber als Weiterentwicklung. Und deshalb gibt es auch so ein Summercamp, das jetzt am, ich glaube, 6. Mai ist es, Freitag, Samstag in Nürnberg, wo das auch nochmal also zirkuliert werden soll. Es geht nicht darum, es gibt was Fertiges und das ist jetzt das Neue und kauft mich, sondern eher darum, wohin wollen wir eigentlich gehen? Wie definieren wir heute Arbeit nach Post-Corona? Jetzt kommt KI und alles, was nochmal Arbeit deutlich verändern wird. Und wie wollen wir uns dazu stellen?
Und was wollen wir damit erreichen, ne?
Genau, und auch aus dem Schmerz heraus, dass das, was Friedrich Bergmann da postuliert hat, auch eine Sozialutopie war und immer weit weg von dem, was wir im Unternehmenskontext kennenlernen. Wir haben immer so einen kleinen Glimps gesehen und haben gesagt, oh, das könnte New Work sein, lass uns da hinterhängen. Wir haben jetzt offene Bürowelten, ja, wo ich sage, ja, also offene Bürowelten ändert noch ein wenig an dem, wie Menschen arbeiten. Also in einer offenen Bürowelt, eine PowerPoint über 70 Versionen mit 80 Seiten, wird die PowerPoint nicht besser als Medium, um irgendwelche Entscheidungen herbeizufügen. Also da kann es noch so schöne offene Bürowelten geben oder noch so schöne Büros. Es hat null damit zu tun, wie schaffe ich denn wirklich den Kern von Arbeit? Wie kann ich Gesellschaften auch weiterbringen? Und das ist für mich attraktiv. Und ich werde wahrscheinlich auch mit dabei sein da an diesem Summercamp, weil ich glaube, dass ich da eine interessante Melange an Menschen trifft, die sagen, lass uns da nochmal an den Kern zurückspüren.
Das werden wir nochmal in einer Extra-Folge thematisieren. Jetzt geht's aber auch nochmal um dich und um das, was du eigentlich so vorhast. Du hast da einen interessanten Post auf LinkedIn kürzlich geschrieben. Was war da los?
Ja, Tag der Arbeit. Ich bin jetzt in Sabbatical seit 1,5 Jahren und habe mich entschieden, dass ich wieder eine Arbeit machen möchte, die mehr als ein Job ist. Also ich suche ein Unternehmen, eine Organisation, die meine Kompetenzen, meine Ideen mit einbringt. Und ich hatte eine Idee, in einem Podcast von einer Microsoft-Managerin mit aufgenommen, so einen One-Pager zu schreiben, der sich hier ein bisschen wegorientiert von diesem, mein Lebenslauf. Ich habe Abitur gemacht und jetzt bin ich irgendwie Manager bei XY. Hinzu, da geht es auch wieder um das Thema positive Psychologie. Was kann ich denn gut? Wo sind meine Fähigkeiten? Was wissen Menschen über mich, die mich kennen oder auch Dinge, die wo ich wirklich auflebe, wo ich in den Flow komme? Und so einen One-Pager hatte ich gestaltet und den am 1. Mai in einer, würde ich sagen, öffentlichen Bewerbung ausgeschrieben und habe da für meine Verhältnisse recht hohes, großes Feedback bekommen. Und was mich natürlich freut, ja, erstmal das Feedback von denjenigen, die mich auf meiner Reise im Arbeitsleben bisher begleitet haben, die dann drunter kommentiert haben und gesagt haben, lasst euch den Ebner nicht entgehen. Und jetzt zu halt Gesprächen, die stattfinden im Nachgang, von Organisationen, die sagen, ich möchte mich gerne mal mit dir unterhalten, vielleicht passt es vom Fit her.
Also du hast deine eigene Community sozusagen gefragt. Da sind wir wieder bei dem Thema Community Building. Das werden wir natürlich verfolgen. Alles natürlich auch in den Shownotes, auch dein LinkedIn-Profil. Was ist dir dann wichtig bei einer Arbeit? Also was brauchst du, um happy zu sein?
Also was ich gemerkt habe, warum ich jetzt auch nicht quasi so der Selbstständige bin und mich entschieden habe gegen eine Selbstständigkeit oder eine Beratung für das Thema Corporate Influencer, ist, dass ich will im Team arbeiten. Ich will sehen, dass ich Fähigkeiten im Team von Menschen heben, mit unterstützen kann, die ich selbst nicht habe. Also dieses Ergänzende eines Teams, in dem nicht nur auf die Schwächen geguckt wird, sondern wo wir ganz klar sehen, der kann das und ich kann mich auf den verlassen. Das schätze ich und das habe ich schätzen gelernt, auch im Arbeiten in unterschiedlichen Kontexten, auch bei Corporate Communications, wo eine Projektstruktur drin war, in dem man immer wieder neue Kolleginnen und Kollegen hatten. Und das würde ich gerne wieder erleben. Also quasi dieses auf keinen Fall im Einzelkämpfertum Dinge voranzubringen, um dann zu sehen, oh, ich bin allein gelaufen und es sind mir nicht viele gefolgt. Das finde ich attraktiv. Von daher würde ich mich gern wieder in ein Team mit integrieren und da gemeinsam wirken.
Und dann sind wir natürlich auch wieder beim Anfangsthema dieses Podcasts, wie man dann auch Arbeit und Familie, beziehungsweise Familienarbeit, wie man das zusammendenkt. Und da hast du jetzt natürlich auch nochmal die Möglichkeit, das alles neu zu denken. Da ist ja auch interessanterweise viel möglich, von Tandem-Modellen über Teilzeitmodelle bis hin zum klassischen 40 Stunden plus. Wie viel Zeit willst du zukünftig für deine Familie haben?
Das ist die Verhandlung, die ich mit dem neuen Arbeitgeber führe.
Ja.
Und ich glaube, nach Corona, nach der Zeit, jetzt die 1,5 Jahre, wird die Diskussion eine andere sein. Und es hängt auch davon ab, wie stark ein Arbeitgeber bereit ist zu sagen, ich lasse mich darauf ein. Und ich weiß, dass bei Großkonzernen es sehr stark auch von den Chefs und den Chefinnen abhängt, inwieweit diese Freiheiten auch gegeben werden, auch in vielleicht schwierigeren Kontexten oder in eher reglementierten Kontexten. Von daher hängt es da stärker vom Team ab als von der Organisation per se. Genau, von daher ist es die Frage eine gute und sie kreist in meinem Kopf. Sie wird auch intern diskutiert in der Familie. Ganz klar, wie ändert sich das wieder, wenn ich jetzt ins Arbeitsleben wieder einsteige in einer Organisation? Aber ich bin mir sicher, dass es nicht mehr so werden wird wie vor 14 Jahren, als ich angefangen habe.
Ja, wünschen dir dabei natürlich viel Erfolg, nicht nur bei sozusagen jetzt deinen Gesprächen und dieser neuen Orientierung, ist ja auch eine spannende Phase. Da ist dann ja nochmal ein neuer Lebensabschnitt gewissermaßen. Ja. Wenn wir auch nochmal so abschließend vielleicht in die Zukunft der Arbeit schauen, es ist natürlich aktuell auch durch künstliche Intelligenz sehr viel im Umbruch und in der Weiterentwicklung. Wir können noch gar nicht so weit in die Glaskugel schauen. Gestern hat gerade OpenAI auch schon wieder was Neues rausgebracht, oder vorgestern. Also, wie kannst du dir die Zukunft der Arbeit vorstellen? Wir haben auch schon ein bisschen über Technologie gesprochen. Also, glaubst du, es wird so, wie es jetzt ist, so ungefähr bleiben, oder wird es ganz anders werden? Gerade beim Thema Wissensarbeit sind wir jetzt natürlich, ne?
Ja, also eine der Kernsätze, die ich da gerne nochmal als Abschluss bringe, ist, die Qualität der Frage bestimmt die Qualität der Entwicklung. Also die Qualität der Frage, die du hier stellst, bestimmt die Qualität deiner Entwicklung. Das heißt, die Fragen, die du KI stellst, bestimmen die Qualität, das, was von dem, was rauskommt bei der KI. Und Sascha Lobo hat so schön gesagt, 2023, das Thema KI ist der iPhone-Moment für die künstliche Intelligenz. Jetzt war ich 2008, als dieser iPhone-Moment da war, und das Thema mobiles, digitales Arbeiten auf ein Display gebracht hat von 5x8 cm. Den durfte ich miterleben, und ich weiß, wie stark das verändert hat. Ich bin überzeugt, dass das Thema künstliche Intelligenz in jedem Prozess, in jede Applikation mit einfließen wird, und das dauert seine Zeit. Wir sind jetzt in der Phase, wo man eigentlich sagt, das Gespräch, die Frage, wie muss ich mit der KI sprechen, ist eine der Kernkompetenzen. Letzte Woche war ich auf dem Barcamp, da hieß es, nee, ist eine Übergangsfrage, nämlich das wird uns schon wieder so ein Mittellayer abnehmen, der sagt, du bist ja eigentlich ein Marketingfachmann, hier sind die 20 Prerequisites für den Prompt. Du musst dich nur noch sagen, welche Kampagne du machst. Also ist auch eine spannende Diskussion, was denn eigentlich Zukunftskompetenzen sind. Aber es macht schon wieder ein neues Fass auf. Also mein Punkt ist so ein bisschen, es ist wieder ein iPhone-Moment, davon bin ich überzeugt. Und damit sich selbst schütteln, was brauche ich eigentlich noch? Und da sind wir wieder bei dem Thema Bullshit-Work, oder was kann eigentlich die KI übernehmen? Ich hatte heute Morgen den Fall, ich habe wieder geschrieben, ich musste irgendwie eine Einladung für etwas schreiben. Und die war halt doppelt so lang wie angefordert. Ja, ich schreibe sie halt erstmal doppelt so lang, das ist jetzt mein Stil. Und sag, reduziere man das auf 200 Wörter, und das funktioniert. Ja, also früher hätte ich wahrscheinlich einen halben Tag gebraucht, das umzuschreiben. Wir wissen ja, wie schwer man sich tut, sich kürzer zu fassen. Und das macht jetzt einfach die KI. Ja, also quasi, es ist 100% Ebner, aber durch KI reduziert. Von daher, ich glaube, solche Sachen, also und auch alles, wie so schön sagt, wir haben auch 14 Seiten in diesem Challenge-Book der Corporate Influencer drin gebaut, um das Thema Prompting für Corporate Influencer mal zu erklären und die Chancen, und auch im Podcast machen wir jetzt gerade für 4-5 Episoden, ja, also Nutzung für Text, Nutzung für Bild, Nutzung für Video. Heute machen wir das Thema Audio, und das ist für mich, hey, what's in it for me? Und diese Frage, sich mit dem zu beschäftigen und nicht beim ersten Prompt abzubrechen und zu sagen, ha, war eine dumme Antwort. Das ist so der Kern von dem, wo ich Menschen versuche zu ermutigen, eine Zwiebelscheibe tiefer zu gehen und eben nicht zu sagen, es hat mir jetzt mal am Anfang nichts gebracht und es funktioniert deshalb nicht. Und das wird wirklich, das wird massiv verändern. Und ich hoffe, dass es uns in einer Art und Weise verändert, dass wir diese Bullshit-Jobs und das, was uns eigentlich Lebenszeit raubt, ohne gesellschaftliche Relevanz zu haben, ja, weil es dem Kunden nichts bringt oder weil es mir keinen Mehrwert bringt, dass wir versuchen, diese Arbeit zu eliminieren und laut genug sind zu sagen, kann das nicht eine KI machen, wieso muss ich das machen? Also ich glaube, wir sind aus einer Zeit sozialisiert, wo ich jetzt, würde ich sagen, Berufseinstieg so ab 2003 und dann 2008 in der Wirtschaft, ja, da musst du dich durchbeißen. Also das musst du jetzt erstmal, da musst du erstmal fressen. Und da musst du erstmal Kreide essen, bevor du jetzt da ein bisschen besseren Stoff bekommst. Und das hat uns auch nicht, ich würde nicht sagen, dass es mir geschadet hat, weil wir viele Dinge auch durchdacht haben und uns durchgebissen haben bei manchen Sachen. Nur wir sehen es in einer jüngeren Generation, vielleicht ist nicht mehr so motiviert und ist auch nicht mehr so bereit, sich da durchzubeißen. Und wir müssen es einfach mal annehmen und zu sagen, was heißt das dann für uns, wenn die keine Bullshit-Arbeit mehr machen wollen? Wer macht's dann oder lassen wir es weg? Du hast so schön gesagt, ist das New Work oder kann das weg? Genau. Also quasi war ja auch etwas, ja, ich finde die Frage gut, weil, und da sind wir vielleicht wieder bei der New Work-Diskussion, es war sehr häufig die Goldkante an etwas dran, wo man im Nachhinein eigentlich sagt, ja, also hätte eigentlich weg können, wir hätten uns nicht drüber diskutieren müssen, oder viele, ich könnte jetzt ausführen, aber ich lasse es lieber. Also viele Diskussionen, die da geführt worden sind, war nicht gut. Andere Diskussionen, Beispiel Bring Your Own Device, Riesendiskussion über Jahre in Großkonzernen, ja, eine sehr valide, ja, wie schnell komme ich aufs persönliche oder können Mitarbeitende ihr persönliches Device nutzen, trotz aller Sicherheitsbedenken, die wir haben und auch Datenschutz, also validen Datenschutzbedenken, das sind eigentlich Diskussionen, die man führen sollte, andere vielleicht weniger.
Ja, vielleicht kannst du abschließend noch ein Buch mit uns teilen, das dir gut gefallen hat, das dich vielleicht auch in irgendeiner Form geprägt hat. Was kannst du rausgreifen?
Also ich würde jetzt kein New Work Buch nehmen, aber ich greife jetzt in mein Regal, so wie du hinter dein Regal greifen könntest. Es ist ein Buch von Frank Wolf, der sich eingeschlossen hat über ein Jahr und über Narrative geschrieben hat. The Narrative Age. How leaders can inspire and change in a polarized world. Wurde gerade vorgestellt auf der Voices-Konferenz und geht darum, wegzukommen von diesem Storytelling-Gedanken hin zu Narrativen, die sich viel stärker festsetzen, also im Negativen wie im Positiven, setzen sich ja Narrative fest und sich für die Kommunikation zu überlegen, auf welche Narrative man einzahlen möchte. Sehr spannendes Buch, ich habe mit reingelegt, ist auf Englisch geschrieben, zusammen mit dem Co-CEO Martin Böhringer, also The Narrative Age.
Herzlichen Dank, Winfried. Schön, dass du da warst. Wir führen das mal weiter, würde ich sagen. Ich glaube, wir haben noch viele Themen, oder?
Ja, es war mir eine Freude. Herzlichen Dank, Gabriel.
Ich danke dir. Mach's gut, bleib gesund und bis bald, ne?
Ciao.
Ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Ich danke euch fürs Zuhören. Und kann euch nur raten, folgt dem Winfried mal, alle Links wie immer in den Shownotes. Außerdem kann ich euch noch ein Event empfehlen. Und zwar findet am 5. und 6. Juli das Radikal Arbeiten Summer Camp statt in Nürnberg mit dem Motto The End of Bullshit. 2 Tage Impulse und Netzwerken rund um das radikale Arbeiten mit Keynotes, Workshops und tollen Menschen. Das solltet ihr euch unbedingt mal ansehen und am besten holt ihr euch auch gleich ein Ticket. Auch das mit in den Shownotes und außerdem packe ich euch meine Website mit rein, gabrielrath.com. Ihr könnt dort schauen, was ich noch so treibe. Ihr könnt mir euer Feedback vor allen Dingen geben. Das würde mich sehr, sehr freuen. Schreibt mir eine E-Mail und wenn es euch gut gefallen hat, dann abonniert doch diesen Podcast bitte, sagt's weiter und bewertet ihn mit 5 Sternen. Mehr gehen leider nicht. Und was mich auch freuen würde, wenn ihr mal vorbeischaut, wo ich demnächst unterwegs bin, vielleicht treffen wir uns mal auf einen Kaffee. Ich bin also auf Konferenzen, ich bin auch auf ein paar Corporate Events als Keynote Speaker, teile die wichtigsten Learnings aus über 230 Folgen New Work Chat Podcast. Und ich bin auch als Moderator unterwegs, also ihr könnt mich da auch gerne anfragen und buchen. Dazu kann ich euch auch nochmal meine Speaker-Agentur ans Herz legen, Minds and Matches. Dort gibt es auch noch viele weitere gute SpeakerInnen. Auch das hier nochmal mit in den Shownotes. Ansonsten könnt ihr auch gerne als Werbepartner mit an Bord kommen, vorausgesetzt euch liegt das Thema menschenfreundliche Zukunft der Arbeit auch so am Herzen wie mir. Dann kommt auf mich zu, ich schicke euch mal meine Präsentation rüber, was dieser Podcast hier so kann und wie der so performt. Vielen Dank fürs Zuhören. Schöne Grüße aus dem hohen Norden von der Waderkant aus Rostock City. Wir hören uns schon am Freitag wieder mit dem nächsten Knaller. Macht euch schon mal auf was gefasst. Bleibt gesund und bleibt connected.